Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Der Powerplay-Podcast wird Ihnen präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe. Wir bringen Metall in Form.
Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus.
Servus, Fabian.
Und Stammgast inzwischen. Inzwischen auch nicht nur Gast, sondern
ist er. Nein, der ist so viel mehr sein Gast.
Der ist eher, danke.
Hier das Herz dieses Podcasts.
Den haben wir ja schon komplett allein gelassen.
Ja, Max Schlöder, Max, servus.
Ja, sehr freundliche Einleitung, danke.
Bitte. Nein. Playdowns.
Sind da.
Der Playdowns-Podcast der Blue Devils Weiden. Nein, es ist seit letztem, ich glaube seit Sonntag ist es dann jetzt amtlich. Blue Devils müssen in die Playdowns. Nachdem es am Wochenende wieder nur einen Punkt gegeben hat, den hat man daheim gegen Düsseldorf geholt. Es gab eine Niederlage nach Penaltyschießen und am Sonntag eine Niederlage nach regulärer Spielzeit 5:2 in Grimmitschau. Dadurch ist es klar, die Blue Devils können Platz 10 nicht mehr erreichen. Selbst mit dem Platz 11 wird es noch schwierig. Die Freiburger liegen 4 Punkte vor den Blue Devils. Und somit geht es in den verbleibenden beiden Spielen am Freitag zu Hause gegen Ravensburg und am Sonntag in Rosenheim in Anführungsstrichen nur mehr darum, sich eventuell das Heimrecht in den Playdowns zu sichern. Kurz zum Modus, Platz 11 und 12 haben in den Spielen gegen 13 und 14 Heimrecht. Es ist jeweils eine Best-of-Seven-Serie mit dem Modus, mit der Besonderheit, dass es für 11 Punkte Vorsprung ein Spiel geschenkt gibt und für 21 Punkte Vorsprung sogar zwei. Aber da kommen wir dann noch im Detail drauf, was das heißt. Aber ja, blicken wir kurz aufs letzte Wochenende zurück. Düsseldorf Heimspiel hat ja gleich mit einem Knaller begonnen, Max, oder? Haben sie uns gleich mal am falschen Fuß wieder erwischt.
Ja, also total. Also beim Einlauf der Mannschaft kam die ja doch, also zumindest für mich, überraschende Nachricht, dass die Blue Devils mit dem momentanen Kapitän Tommy Muck verlängert haben. Ich hatte gerade bei der Personalie Muck und bei anderen dieser Güteklasse nicht das Gefühl, dass man mit denen vielleicht tatsächlich in die nächste Saison gehen kann. Aber irgendwie haben sie ihn überzeugt. Er hätte bestimmt auch woanders sein Geld verdienen können. Ist ja doch einer der konstant seine Leistung bei den Weidenern bringt. Aber gut für die Blue Devils.
Also der konstant seine Leistungen bringt, das ist sehr untertrieben, hätte ich fast gesagt. Tommy Muck ist der stabilste Verteidiger, ist der beste Verteidiger, den die Blue Devils im Kader haben. Ich glaube auch nicht, dass es ihm an Angeboten gemangelt hat, sich sportlich zu verbessern. Ob es jetzt eine Liga höher sogar noch geht, das vermag ich jetzt hier nicht zu spekulieren. Aber wir hatten die Möglichkeit danach mit Tommy Muck zu sprechen über seine Vertragsverlängerung nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Und da können wir direkt reinhören, was er uns da erzählt hat.
Okay, thank you for your time. And first of all, congrats to your contract extension. Was it a long process?
A little bit, but I mean, it was, you know, fairly smooth. Worked with myself and, you know, my agent very well, and just kind of getting all the little things in order. But no, yeah, it was pretty smooth and fairly quick, I'd say.
What were the main reasons for wanting to stay in Weiden?
I've really enjoyed my first 2 years. You know, there's obviously been some ups and downs, but, you know, the community here, the fans here, just everybody that's involved. You know, I can't ask for much more, and you know, I've really enjoyed my time here, and I'm really looking forward to come back and play for the community and, you know, play for these fans as well.
Im Hintergrund danke an die Familie Gläser.
Das war die Soundkulisse.
Ja, das war die Soundkulisse. Die Gläser-Kids on Tour. Und nein, wenn ich das zusammenfassen darf, warum er verlängert hat, warum Tommy Muck hier verlängert hat. Und ich glaube, da ist es wichtig, wenn man sich vielleicht im Nachgang nochmal vor Augen führt, was er für ein Typ ist. Er war hier bei uns auch schon zu Gast im Podcast und da haben wir auch kennengelernt, dass er jetzt ein sehr ruhiger Typ ist, ein sehr besonderer Typ ist, der allerdings genau weiß, was er will. Und ich glaube, man kann es zusammenfassen, er hat in Weiden alles, was er braucht. Er spielt sportlich ambitioniertes Eishockey. Und er braucht jetzt nicht diese große Stadt. Das hat er, glaube ich, hier damals bei uns jetzt hier auch schon so erzählt, dass er eher aus, sagen wir mal, aus einem ländlicheren Gegend stammt. Und er hat hier alles. Und so kann man es zusammenfassen. Er wollte hier bleiben. Und sein Berater hat gute Arbeit geleistet und es ist natürlich schon ein Statement, Verlängerung der Blue Devils, dass man diese Personalie, Tommy Muck, den besten Verteidiger im Kader, halten konnte. Allerdings blieb die, wie sagen wir denn, die Signalwirkung, die diese Vertragsverlängerung vielleicht haben sollte, aus. Das Spiel ging verloren. Max, wenn du das kurz zusammenfasst, wir waren beide im Stadion. Wie war das Spiel aus deiner Sicht?
Wer hätte mal, das kann man jetzt eigentlich jede Woche öfters mal sagen, hätte nicht so ausgehen müssen, dürfen vielleicht sogar. Also ich fand, die Blue Devils waren gegen eine schwache DEG, würde ich sagen. Die bessere Mannschaft. Gehen früh in Rückstand, da werden wir gleich auch Alan Letang noch dazu hören. Durch ein Gegentor, also Max Faber hat es am Ende dann geschossen, aber ich glaube, so ehrlich kann man sein, den hätten auch viele andere reingebracht, weil das Tor war frei, weil im Vorhinein Michael McNiven, geschoben wurde, sage ich jetzt mal.
Nein, du kannst es ja beim Namen nennen.
Er wurde aus dem Tor
gecheckt.
Also
wirklich. Also ja. Ich weiß nicht, wer es war von der DEG, aber der fährt in den Torraum rein, checkt Michael McNiven weg. Einfach brutal, er fährt ihn halt einfach um. Es war einfach ein Crash, eine Kollision. Und somit war Michael McNiven aus dem Spiel genommen, das Tor war leer und Max Faber.
Es war Simon Thiel.
Simon Thiel war es, okay. Ja. Der hat ihn aus dem Weg gecheckt und Max Faber.
Schießt ein.
Super. Ein Blue Liner aus. Also, muss man schon ehrlich sagen. Es ging danach wohl darum, die Szene wurde auch per Video überprüft, ob Michael McNiven noch im Torraum stand, wenn er nämlich in diesem blau gekennzeichneten Torraum auch nur mit einem Millimeter seiner Kufe gewesen wäre, dann wäre es ein unerlaubter Angriff auf den Torhüter gewesen. Das haben sie auch überprüft und ich weiß nicht, ob wir das bei dir hier haben. Alan Letang hat sich, der neue Weidner Trainer, danach zu dieser Szene geäußert, weil er kommt zu einer anderen Einschätzung, glaube ich, als es die Schiedsrichter gekommen sind.
Mr. Letang, I want to start with the first goal for Düsseldorf. How did you see the situation? How do you assess it afterwards? Well, it seemed like Nivi got hit pretty hard.
Yeah, I mean, it goes to, those situations. The explanation I got from the ref was he was outside the blue paint, so which makes him free game.
Okay.
Right, they called it a goal on the ice, and I can't argue if that's the way they interpret the game, and I've got to trust their judgment, and they know the importance of the game on our side, right? They know the importance of the game on Dusseldorf's side. I think if I look back, we have forwards coming back, tracking back hard, right? Like we always do. These guys work so hard this year for me, for I'm sure for the coach before that was never a question. We just over back checked a little bit. If we would have let that guy go to the D, we could have looked around and maybe found that late guy. So it was just a young guy working really hard, being a little bit over eager, and I'll show him in the morning just that clip. But the fact that he came from the far goal line and back checked all the way back, and, mm-hmm. and it happens. And those breaks seem to go against us the last little bit. And but I thought we battled back and got we tie it back up. They go up again early in the third, and our guys find a way to get that third goal to tie it. And nice for Glazer to get that goal and get that monkey off his back a little bit. Hopefully he can start finding that little bit of scoring touch.
Starke Qualität.
Einmal vielleicht in eine neue
investieren. Oder die Eismaschine, die kommt einmal. Das war in Regensburg schon. Also die Eismaschine kommt immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Aber ich glaube, zwei Punkte. Erstens, McNiven hat gecheckt. Aber ich sag's, auch wenn er außerhalb des blauen seines Torraums ist, des blau gekennzeichneten Torraums ist, selbst dann.
Dann kann man ja fast über so ein Open-Eis-Hitter reden. Ja. Also ganz komische Situation. Und auch im Nachgang. Also wer sich das im Video anschaut und auch von der Übertorperspektive sieht, dann sieht man schon, dass McNiven schon noch irgendwie mit einer Kufe auf der Linie steht. Also brenzliche Entscheidung, ganz schwierig. Aber so haben sich Schiedsrichter halt entschieden.
Vor allem, die gehen dann wieder. Und es war wieder mal eine Situation, die gehen raus, schauen sich die Szene an und kommen zu einer Einschätzung, die ja, wieder zum Nachteil von Weiden ausgelegt wird, wo man sagt, man kann es auch anders interpretieren. Und das ist auch so ein, zieht sich wie so ein roter Faden durch die Saison, dass diese mitunter spielentscheidenden Szenen, die 50-50-Szenen, einfach zu oft und ja, gegen Weiden interpretiert werden, weil das, diese Szene kann man auch anders auslegen und dann geht Düsseldorf nicht in Führung und dann weiß ich nicht, wie sich dieses Spiel entwickelt, weil Weiden hatte den besseren Start, war besser drin und das war echt spannend und er, weil Alan Letang ist ein Mann, bisher so haben wir ihn kennengelernt, der Details, der klaren Worte, der taktischen Details, die er auch mal auch uns mit uns bespricht und Max, du hast mit ihm gesprochen. Er hat einen younger Player, einen very young Player, da eine Szene rausgegriffen. Vielleicht kannst du das kurz beschreiben, was er da gemeint hat.
Ja, fand ich auch sehr spannend, weil in Echtzeit das zu erkennen, ist, glaube ich, recht schwierig für uns.
Ja.
Aber er meinte in dem Zusammenhang Paul Vincenz, der vorne an der Offensivaktion beteiligt war und dann schnell nach hinten fährt, also guten Backcheck fährt, aber zu aggressiv auf den passgebenden Spieler auffährt. Quasi den quasi schon dazu zwingt, abzuspielen, zu Max Faber dann. Und er hätte ihn lieber Richtung Defensive begleiten lassen wollen. Also das hat er bemängelt. Aber er hat gesagt, ja, um das zusammenzufassen, ich zeige es ihm morgen, der Lerneffekt soll daraus quasi entstehen. Aber war interessant zu sehen, wie aus welchem anderen Aspekt er diese Szene auch beurteilt.
Es spricht auch für ihn, dass er dann nicht zu lange auf dieser McNiven-Szene rumreitet, ja. Weil hätte er dann vielleicht, man wird ja gesperrt, wenn man gegenüber Schiedsrichtern was Negatives sagt.
Oder Gesten zeigt.
Oder man bekommt eine Geldstrafe, wie Luca Gläser. Aber ja, es ehrt ihn, dass er dann sofort den sportlichen Aspekt und den Fehler wieder bei der eigenen Mannschaft sucht. Aber im weiteren Spielverlauf dann im 2-0 für Düsseldorf, keiner weiß eigentlich warum. Weil die Blue Devils den ersten Gegner vielleicht ein bisschen zu knappern, nach dem ersten Gegentreffer vielleicht ein bisschen zu knappern hatten. Aber sie zeigen Moral, kommen zurück, gleichen aus, wieder durch wieder beteiligten, formstarker Cedric Schiemens, der selbst trifft. Und auch Luca Gläser, der bis dahin ein, sagen wir mal, eher unglückliches Spiel hatte, belohnt sich da mit dem Treffer. Und ja, dann haben wir eigentlich gedacht, jetzt läuft's. Es sollte ein Trugschluss bleiben.
Also mit einem 3-3 ist es dann die Verlängerung gegangen?
Ja, aber da fällt erst das 3-2 für die DEG, weil das 3-2 war. Und das ist ein größerer Punkt. Max war direkt vor uns, da schaut Michael McNiven nicht allzu glücklich aus.
Ja, das ist auch hier wieder sehr wohlwollend formuliert, glaube ich. Also es war wirklich direkt vor uns so ein eher ungefährlicher Abschluss eigentlich. Mhm. Also den, ich habe mich schon so ein bisschen weggedreht, weil ich dachte, ja gut, den hat er jetzt, wird abgepfiffen, ist kein Problem. Der dann aber nach links rausspringt und da fährt dann Eric Brown vor und auch sein Nachschuss kam mir nicht unbedingt unhaltbar vor, rutscht ihn dann auch so ein bisschen unglücklich irgendwie an ihm vorbei, unter ihm durch, unter der Schulter. Also ja, zwei ja unglückliche Szenen von Michael McNiven. Also um es einfach mal zu sagen, es war einfach ein Torwartfehler.
Kann man so sagen. Und plus, wenn wir hier schon chronologisch vorgehen, Gläser war das 3-3, Bohatsch war das 1-2, Schiemens war das 2-2 und dann eben dieses 3-2 gleich wieder zu Beginn des dritten Drittels, wo du rauskommst, wo du voller Elan bist und dann kriegst so ein Ei also von McNiven und es ist nicht das erste Mal, dass Michael McNiven unglücklich ausgesehen hat bei einem Gegentor.
Und es wird an diesem Wochenende auch nicht das letzte Mal sein.
Wir bleiben hier chronologisch. Ja, ja, ja. Ausgleich Gläser, eben dann Verlängerung. Verlängerung ging hin und her. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, kein Team hat so diesen, ist all in gegangen. Zu sagen, wir wollen jetzt die Entscheidung, weil ob man es dann in der Verlängerung oder in dem Penaltyschießen verlieren, das ist egal. Da wird viel abgewartet, viel hintenrum, sehr abwartend, beide Teams, keiner hat so, da wenn ich mich an das Regensburg-Spiel erinnere, die Woche zuvor, auch in der Verlängerung, da ging es ja, boah, da war viel mehr Tempo drin, viel mehr Power, viel mehr Action, da lag das Tor wirklich in der Luft und jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob es Abschlüsse gab.
Ja, es gab schon ein,
aber zwei. Nicht viele, aber es gab nicht viele Abschlüsse in diesem Spiel und dann ging es folgerichtig ins Penaltyschießen, wo die Blue Devils einmal mehr bewiesen haben, dass es in der Saison einfach nicht können. Also nee. Das ist Also ich weiß nicht, woran liegt das? Ich habe da danach auch gesagt, ihr müsst doch mal das, kann man das trainieren? Weil wenn man euch da beim Aufwärmen zuschaut, das ist, also da haben sie wirklich Finden drauf und so weiter und wirklich Finessen und gute Abschlüsse und dann im Spiel, es war jetzt schon in Regensburg kein Treffer und jetzt wieder. Also nicht einmal, das war ja teilweise kläglich, ja, wie man die vergibt. Ja. Also auch das ist ein Punkt, an dem man vielleicht ansetzen kann. Und so, ja, geht wieder ein Spiel verloren, weil Kevin Ohrendorz in Michael McNiven durch die Schoner schiebt, gleich der erste Versuch. Und so verlierst du ein Spiel, wo du im Nachgang eigentlich auf die Frage, warum haben wir dieses Spiel verloren, nicht so recht eine Antwort hast. Und das ist auch der nächste rote Faden, der sich durch diese Saison zieht, dass du Spiele verlierst, die du niemals verlieren müsstest, sagen wir es mal vorsichtig. Und dann war es eigentlich klar, dass es nach Krimitschau geht und es war so ein kleines Endspiel, um vielleicht doch noch in Richtung Platz 10 schnuppern zu können. Es waren 7 Punkte Abstand vorher und jetzt sind es zu viele.
Jetzt sind es zu viele.
auch wieder 5-2 für Krimitschau am Sonntag.
Irres Ergebnis eigentlich, wenn man das Spiel gesehen hat.
Wir haben beide das Spiel gesehen. Dienst hattest du, Max, und du hast irgendwie geschrieben 5-2 und keiner weiß warum. Also es gleicht sich zum Freitagsspiel.
Ja, nur dass es noch deutlicher geworden, also deutlicher ausgegangen ist am Ende in Krimitschau. Und ja, also war wieder ein Spiel, bei dem die Blue Devils also auswärts sehr gut drin waren, besser waren über lange Zeit. Zweimal auch diesmal in Führung gehen. Einmal durch Tommy Mack im Powerplay und dann später durch ein Phantomtor, möchte man schon fast sagen, von Noah Samanski, wo die Schiedsrichter selber nicht genau wussten, ob der jetzt eigentlich drin war. War sehr schön.
War das der hinten an die Stange im Tor?
Genau, war in Echtzeit schwierig zu sehen, gebe ich Ihnen.
Hat niemand mitbekommen.
Nee. Noah Samanski hat so ein bisschen den Schläger gehoben, hat zu den Schiedsrichtern so kurz geschaut, hat gesehen und ist weitergefahren.
Aber die umstehenden Spieler, also auch die Devils-Spieler, haben alle nichts gesagt.
Nein,
es war. Und dann denkst du dir 10 Minuten vor Schluss, du gehst in Krimitschau in Führung und da denkst du dir, heute, jetzt ist das Scheibenglück mal auf Seiten der Weiden, heute nehmen sie es mit, vielleicht dann 2-1, du führst, hältst die Führung noch ein bisschen, dann muss Krimitschau irgendwann kommen, dann ziehen sie den Goalie, vielleicht ist Weiden mal in der Situation, dass sie gegen einen Empty Net spielen dürfen. Ist ja zumeist eher andersrum. Und dann passieren, ich weiß nicht, waren es noch 3 Gegentore?
Ja, 4.
4 sogar, 4 Gegentore. Stimmt, es steht 2-1 Stand. Mhm. Und dann waren es 4 Gegentore in den letzten 6 Minuten. Was ist da passiert?
Ja, wir haben es ja vorhin schon leicht angeteasert, der Ausgleich von Luis Brune. Ja, wieder ein nicht ganz gefährlicher Abschluss, wieder von der halblinken Seite, diesmal Richtung Fanghand von Michael McNiven und er will zugreifen und greift daneben irgendwie. Aber also er erwischt die Scheibe schon, aber er kann sie nicht festhalten, sie prallt ab und Luis Brune steht dann eben bereit und schiebt halt einfach ein und das war dann der Knack, Punkt in dieser Partie, weil danach ging es steilst bergab.
Und dann kriegst du Sekunden später nach diesem Tor gleich noch eine Strafzeit verpasst. Dadurch Überzahl für die Krimitschauer. Das hat Weiden gerade so mit Ach und Krach überstanden. Ist ein paar Sekunden wieder komplett. Und der nächste individuelle Bock. Also es ist eine Flipperscheibe hoch oben in der Luft. Luis Marosch will sie aus der Luft fangen, catchen, will sie sich vorlegen, wie auch immer, greift daneben und die Scheibe fällt Philipp Kunikat auf den Schläger praktisch so und der ist frei vor McNiven, nimmt das Ding direkt. So schnell kannte auch Michael McNiven dann nicht reagieren. 3-2, wie gesagt, 2 individuelle Böcke, einmal McNiven, einmal Marosch und dann liegst du plötzlich 3-2 hinten, weißt echt nicht warum, machst ein gutes bis sehr gutes Auswärtsspiel. Und dann kassierst du halt nur 2 Empty Net. Die kann man vernachlässigen. Aber ärgerlich wieder. Aber ich stelle mal eine wilde These auf. Ich weiß nicht, ob ihr die teilt. Haben die Blue Devils in Krimitschau noch alles investiert, um wirklich vielleicht den direkten Klassenerhalt, Platz 10, noch zu erreichen? Oder Vielleicht auch unbewusst, vielleicht so mit angezogener Handbremse schon, vielleicht wegen Blickrichtung, Playdowns, dass man da ein paar Körner schont. Harte These von mir, ich weiß, aber.
Ich finde die These gar nicht so hart. Ich glaube, dass es unterbewusst drin ist in allen Köpfen. Also ich bezweifle, dass es von Alan Letang als Marschroute offiziell ausgegeben wurde, nein, zu sagen, hey Leute, heute investiert ihr nicht alles. Das auf keinen Fall. Aber es ist unterbewusst in den Köpfen drin. Du weißt auch ehrlicherweise, wie die letzten Spiele, die letzten Wochen, also wie die Spiele die letzten Wochen gelaufen sind. Es ist ja nicht so, dass man jetzt immer wieder Ups und Downs hatte, so wie Tommy Mack das gesagt hat, auf seine ganze Zeit bei den Blue Devils gerechnet, sondern es war ja ehrlicherweise die letzten Wochen ein Down, 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 Down. Und dann zu sagen, ich glaube jetzt natürlich dran, dass wir noch innerhalb der allerletzten Spiele das Ruder rumreißen können und wir investieren da alles zu 100%, um das zu vermeiden, von dem wir alle wissen, dass es kommen wird, weil es werden die Playdowns werden. Das ist jetzt schon seit ein paar Wochen ist das ja ehrlicherweise schon klar. Und ich meine, die sind ja auch Realisten. Deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht unbewusst drin ist. Nicht falsch verstehen, natürlich wollen die gewinnen. Natürlich sagt da niemand, hey, ich mache mir hier irgendwie Schokoluko und mache ein bisschen auf halblang. Macht keiner von denen, die wollen gewinnen. Aber in den Hinterköpfen ist es irgendwo da und die Playdowns stehen vor der Tür und in den Playdowns geht's dann um alles, weil Oberliga hat, glaube ich, keiner von denen Bock.
Wenn wir schon bei den Thesen sind, dann stelle ich auch noch einen in den Raum. Habe ich vor ein paar Wochen, glaube ich, schon mal so oder so ähnlich vorgeschlagen. Mit Simon Wolf im Tor gewinnen die Blue Devils am Wochenende 2 Spiele.
Ja.
Sag ich. Mit der Sicherheit, die er ausstrahlt, die Michael McNiven total fehlt zurzeit. Mit der Sicherheit, wer es vielleicht auch einfach überspielt, kann auch sein. Aber so Klöpfe dieser Güteklasse so regelmäßig in den Playdowns kann sich keiner leisten.
Dann zitiere ich hier mal als Vorsitzender des ersten Sebastian Buchwieser Fanclubs den ehemaligen Coach der Blue Devils. Wie hat der Matthäus gesagt, er hätte Fahrradkette. Wir müssen uns mit dem auseinandersetzen, was ist und nicht mit dem, was hätte sein können. Also um es abzukürzen, möglich, dass Simon Wolf da hinten momentan die sichere Variante wäre, was wir nicht wissen, wie er zur Verfügung stünde.
Ich will den Blue Devils nicht unterstellen, dass sie ihn nicht holen wollen.
Nein,
aber sein. Es ist nur ein Hinweis darauf, dass in der Sicht was passieren muss.
Michael McNiven ist spürbar und sichtbar verunsichert so. Und das strahlt auf die komplette Mannschaft aus.
Darauf wollte ich aus.
Es ist so, gefühlt zittert jeder, wenn der Gegner zum Abschluss kommt. So ungefähr, dieser könnte drin sein. Michael McNiven ist ein guter Torhüter. Ich sehe ihn bei Weitem besser als viele Teile der Fans, das schon die ganze Saison übertun. Er ist kein schlechter Torhüter, nur er hat das Momentum, wie man so schön sagt, nicht auf seiner Seite. Er ist selbst verunsichert. Er hat oft gute Paraden. Nur er ist auch einer Showman, ist jetzt ein bisschen
vielleicht. Ja,
er geht schon in die Richtung Showman. Also er zelebriert seine Paraden dann also immer. Und das dreht sich heute dann ganz schnell ins Negative, wenn dann solche Klöpse kommen, die sich dann jetzt schon aneinander reihen. Und deswegen, ich glaube, dass es gut wäre, wenn man jetzt geht's übertrieben um nichts mehr. Es geht ums Heimrecht, okay, in den Playdowns, um Platz 12, punktgleich mit Bad Nauheim. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass man Michael McNiven mal eine Pause gibt. Nicht um ihn abzusägen, sage ich ganz klar. Ich halte ihn für einen guten Torhüter. Aber einfach einmal aus der Schusslinie rausnehmen, einmal kurze Pause zu geben und dann vielleicht für die Playdowns wieder mit einem starken Michael McNiven im Tor antreten zu können.
Ich bin überzeugt, dass du da auch ein strukturelles Problem hast. Über das haben wir ja schon vor fast genau einer Saison gesprochen, als nämlich bekannt wurde, Michael McNiven kommt als Torhüter und als Torhüter-Trainer. Das heißt, jetzt hat er momentan eine Scheißphase. Das kann jedem Torhüter passieren und es ist natürlich auch zu billig, immer zu sagen, oh, der Torhüter ist schuld. Aber das ist schon noch ein strukturelles Problem, dass du da jetzt halt keinen eigenen Torhüter-Trainer hast, weil er selber das eigentlich sein sollte. Und das war ja ein bisschen das, also mein Zweifel von Anfang an war ja eigentlich, was ist jetzt, wenn ein jüngerer Torhüter auf dem Eis steht, der eigentlich der Konkurrent ist von Michael McNiven, der trainiert werden soll von Michael McNiven. Das ist jetzt aktuell nicht das Problem, weil so ein richtig Conor McLeod steht bereit, aber ansonsten Felix Neuert steht nicht bereit. Simon Wolf weiß man nicht, wiefern der zur Verfügung steht. Das heißt, du hast jetzt aber einen Torhüter mit Michael McNiven, der absolut Potenzial hat, der aber gerade einfach eine scheiß Phase hat. Ja, wer soll den jetzt coachen? Wer soll den jetzt unterstützen? Und jetzt mal unter uns, Alan Letang und das Trainerteam haben, glaube ich, mit dem Rest der Mannschaft auch so ein bisschen was zu tun. Ist ja nicht so, dass der Rest alle Selbstläufer sind. Also das ist schon auch ein strukturelles Problem, wo Michael McNiven jetzt letzten Endes ein bisschen der Leidtragende ist.
Da hast du völlig recht. Und wenn man so, wenn man ins große Ganze, ins Grundsätzliche gehen, dann glaube ich, liegt es übel hier, ja, auch schon im Saisonbeginn und im Anfang der Saison begraben. Wir wissen alle, Sebastian Buchwieser hat sich nie auf eine Nummer 1 festgelegt, sondern er hat immer gewechselt. Das hat er die meiste Zeit hier gemacht. Wenn es gut läuft, ist es top. Dann hast du immer einen ausgeruhten Topmann im Tor und es ist von Anfang an auf Gegenliebe gestoßen. Wenn es nicht funktioniert, läuft es so, wie es aktuell läuft. Im Nachhinein ist man immer schlauer, also ins Phrasenschwein zahle ich jetzt hier ein, aber ich glaube, und das ist eine These, da bin ich jetzt ähnlich wie bei Max, das ist wieder spekulativ, das kann ich nicht belegen, wenn man sich von Anfang an auf eine Nummer 1 festgelegt hätte, ob die jetzt Michael McNiven oder Felix Nowak heißt, das ist mir grundsätzlich wurscht und spielt für meine These ja keine Rolle, dann sähe es jetzt anders aus. Das zeigen viele andere Standorte. Wo sind die starken Torhüter? Das sind die, die als klare Nummer 1 agiert haben, die eine Vielzahl der Spiele absolviert haben, 90-95% aller Spiele, die sukzessive und ganz klar gesetzte Pausen bekommen, wo dann mal ein Wochenende die Nummer 2 spielt oder mal einzelne Spiele die Nummer 2 bekommt. Aber es gibt eine klare Nummer 1. Und ich glaube, wenn, nur jetzt mal auf Michael McNiven bezogen, wenn man Michael McNiven von Anfang an die Nummer 1 gegeben hätte, wäre natürlich zum Leidwesen von Felix Nowak gewesen, ist klar. Aber anderer Punkt, aber dann hätte man jetzt auch einen anderen Michael McNiven im Tor als den, der diese schlechte Phase aktuell hat, die aber ganz normal ist. Und wenn einer eben nicht im Rhythmus ist, dann kommen schlechte Phasen und das, da zahlen sie jetzt dieses ja, den Tribut zollen sie diesem Wechselspiel und dass man es versäumt hat, sich auf eine klare Nummer 1 festzulegen. Ist aber auch wieder spekulativ, um mit Sebastian Buchwieser hier zu sprechen.
Ich glaube, dass die Personalie so und so in den kommenden Spielen und vor allem in den Playdowns spannend wird, weil du hast jetzt mit Tommy Mack, Alex Olivier Voyer und wem noch?
Tyler Ward,
Zach Zekos, dann 4 Kontingent Feldspieler.
Und wir gehen alle davon aus, dass Ward und Zekos für die Playdowns genau wieder einsatzbereit sind.
Und dann steht natürlich auch Alan Letang vor der Frage, setzt ja McNiven im Tor ein, verzichtet dafür auf, es wird dann wahrscheinlich Zach Zekos treffen, würde ich tippen. Mhm. Oder geht er mit einem zusätzlichen Angreifer rein? Und dann steht Simon Wolf im Tor oder vielleicht der Neuzugang.
Patrick Mühlberger.
Was für eine Überleitung.
Aber bevor wir über die Neuzugänge und den Verlauf der Playdowns sprechen und ihr hier exklusiv erfahrt, wie die Playdowns ausgehen werden, gehen wir kurz ab in die Werbung.
Ihr hört den Powerplay-Podcast von Oberpfalz Medien. Präsentiert von der Meierhöfer-Gruppe mit ihren Produktionsstandorten in Erbendorf, Eschenbach und Pressat. Ob Maschinenbau, Anlagenbau oder hochspezialisierte Fertigungstechniken, die Meierhöfer-Gruppe steht für höchste Qualität und maßgeschneiderte Lösungen. Mit modernster Technik, einem starken Team und unserem Motto »Geht nicht, gibt's nicht« setzen wir neue Maßstäbe. Du willst Teil dieser Erfolgsgeschichte werden? Dann besuche unser Karriereportal unter www.meierhofer-gruppe.de. Hier warten spannende Jobangebote und berufliche Perspektiven auf dich, sowohl kaufmännisch als auch gewerblich, von der Ausbildung bis hin zu Positionen für erfahrene Fachkräfte. Und nun weiterhin viel Spaß mit dem Powerplay-Podcast.
Willkommen zurück bei Powerplay, dem Playdowns-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. So, Playdowns haben wir jetzt erörtert, wie es dahin gekommen ist. Die Blue Devils haben am Deadline Day, wie man das aus der Fußballsprache kennt, sich dafür gerüstet und haben nochmal 3 neue Spieler in den Kader dazugeholt. Es war klar, dass sich noch was tun wird, dass es dann gleich 3 werden, ist dann doch überraschend gewesen. Die Namen Quirin Glasbader und Patrick Mühlberger, ein Stürmer und ein Torhüter aus der Oberliga Süd vom SC Rissersee. Und Dennis Miller, auch aus der Oberliga, ein Stürmer, zuletzt bei den Erding Gladiators tätig. So, was habt ihr euch gedacht, als ihr die Namen gehört habt?
Wer? Nee, also es war ja klar, dass die Devils sich nochmal verstärken wollen. Und ich denke, wenn man so die letzten Monate angeschaut hat, war auch klar, dass sie jetzt nicht den Goldtopf öffnen und sagen, wir holen jetzt halt irgendjemand, der in der DL gerade irgendwo eine maßgebliche Rolle spielt. Deswegen war, denke ich, klar, dass sie in niedrigeren Ligen schauen. Zumindest wenn man sich die Vita der Protagonisten mal anschaut, ja, korrigiert es mich aber durchaus eher, also Glasbader, Mühlberger, junge Spieler mit durchaus Potenzial. Dennis Miller, ein bisschen mehr Erfahrung, der hat da, glaube ich, DEL für Augsburg zumindest genau, schon mal gespielt. Ja. Also ja, warum nicht, ne?
Also sie haben bis auf, also Mühlberger hat auch DL2-Erfahrung, war, glaube ich, in Rosenheim.
Ja.
Aber Quirin Glasbader hat natürlich, obwohl er erst 22. Er war letztes Jahr in Kaufbeuren. Playdowns.
Du meinst, er kann Playdowns?
Ja, also das ist eine Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass das mit ein Grund war. Das ist ein talentierter, junger Oberbayer. Das ist schon ein typischer Rumrich-Transfer, weiß ich jetzt. Ist,
ja, kommt schon hin.
Kommt schon
RB-Akademie.
Hin, RB-Akademie, also bitte.
Das sagt dann eigentlich alles.
Rumrich, wo ist das Rum? Ist das die Rumrich-Akademie? Inzwischen, wir müssen das R in RB steht, glaube ich, für Rumrich. Rumrich-Ball-Hockey-Akademie. Also klassisch. Rissersee bisher, ja, solide. Spannend wird jetzt, wie kriegt er den Sprung hin?
Ja.
Jetzt auf die Schnelle, Zeit bleibt nimmer, 2 Spiele noch. Dennis Miller ist erfahrener, hat in der DL für Augsburg, du hast das gesagt, in der DL2 für Bad Tölz, Krefeld und auch für Freiburg gespielt. Und das kann ja dann nochmal interessant werden, wenn Freiburg ist ein potenzieller Gegner in den Playdowns. Was ich ganz spannend fand, dass er im vergangenen Sommer sogar den Sprung über den großen Teich gewagt hat. Und ich weige mich jetzt das auszusprechen. Ich sage einfach, er hat für das Farmteam der Vancouver Canucks gespielt. Max, kannst du das?
Nee.
Kalamazoo?
Ich glaube, Kalamazoo ist aber richtig.
Kalamazoo?
Ja.
Okay. Kalamazoo.
Kalamazoo.
Wenn man in Bayern sagt, für Kalamazoo Wings hat er gespielt und ist dann zurückgekehrt nach Deutschland und hat seit November, glaube ich, für Erding gespielt in der Oberliga.
Aber du hast es gerade schon angesprochen. Das riecht jetzt alles drei eher nach Rumrich-Transfers und eher nicht nach Birch Group-Transfers.
Das ist gut.
Wow.
Nein. Ich beziehe mich nur darauf, dass ja auch am Anfang der Saison immer gesagt wurde, wenn du die Kenntnis des lokalen Markts DEL, DL2, Oberliga von Jürgen Rumrich kombinierst mit den Kontakten und dem Wissen, was die Birch Group im nordamerikanischen Markt hat und so weiter und so fort. Und in der Theorie verstehe ich das nach wie vor, aber jetzt kurz in den Playoffs schaut es wieder so aus, als ob man eher auf die alte Lösung zurückgreift.
Ich glaub,
hey, wenn sie funktioniert.
Ja, du hast da keinen Platz mehr. Du hast keine Conti-Lizenz mehr, die du ziehen kannst. Die sind alle vergeben. Also da
die waren ja fairerweise von Anfang an eigentlich vergeben.
Bis auf jedem, den man nachgeordert hat, aber waren die vergeben. Ich glaube, um diese Arbeitsaufteilung nochmal eine Grundanalyse zu unterziehen, da warten wir noch ab, bis die Saison zu Ende ist, ob das so aufgegangen ist, wie sich das alle Beteiligten vorgestellt haben. Aber ja, was mich halt da wieder schockiert, die Namen waren keine 3 Minuten draußen und es ist bekannt, dass ich kein Freund der sozialen Medien bin und diese Kommentare in diesen sozialen Medien auch nicht lese. Aber wir haben hier im Haus ja durchaus ein paar Leute, die mir dann immer wieder ein paar Screenshots zukommen lassen und sagen mir, hey, was sagst du denn dazu und schauen wir das an, bla bla. Es ist Wahnsinn, da kommen 3 Namen auf den Markt und das Echo ist eigentlich verheerend, sagen wir. Also das sind die alle nur ganz bei Trost da draußen.
Das wundert mich aber nicht.
Ja,
das wundert mich nicht.
Bloß, weil einer sagt, hey, wir holen 3 Oberligaspieler, ohne dass ich mich mit denen auseinandersetze. Ich glaube, dass diese Transfers durchaus Sinn machen. Weil mit einem Klaus Bader und mit einem Miller kannst du jetzt eben die Reihen 2, 3, 4 oder 3, 4 oder wie auch immer, da kannst du für Kadertiefe sorgen, was eben zuletzt gefehlt hat. Man darf nicht vergessen, gegen Düsseldorf und in Krimitschau haben die Blue Devils mit 3 Reihen gespielt. Also es ist für DL2 ist es erbärmlich. Aber es muss kein Ausschlusskriterium sein, um Erfolg zu haben. Also da lohnt eben auch der Blick in die Oberliga. Da laufen gerade die Pre-Playoffs und da haben die Höchstadt Alligators gestern ausgeglichen gegen Füssen und mit, ich glaube, die hatten nicht mal 3 Reihen. Und das ging in die Verlängerung. Die haben mit 2,5 Reihen da was geschafft, was eben für diese Phase steht. Playoffs, Pre-Playoffs, Playdowns. Das ist nun mal eine andere Saison. Da kannst du eine andere Sportart fast schon. Da kannst du alles vergessen, was vorher gelaufen ist. Und deswegen gebt den Jungs eine Chance. Sie machen den Kader tiefer, sie geben dem Kader mehr Breite. Du hast mehr Möglichkeiten, eben die Vielspieler auch mal ein bisschen runterzunehmen. Und also absolut sinnvoll, die Transfers. Und ich würde sogar jetzt, wenn Simon Wolf am Wochenende nicht zur Verfügung steht, ich würde Mühlberger einfach mal jetzt reinschmeißen, den mal spielen lassen, mal schauen, wie agiert er, dass er das, sich auf das Niveau wieder einspielt. Von mir aus auch Connor McLeod. Also seid mir nicht böse, das ist ein junger, talentierter Torhüter, aber wenn ich dem nichts zutraue oder wenn ich sage, okay, bitte bloß nicht, kann ich nicht bringen, dann brauche ich ihn ja gar nicht verpflichten. Sondern gerade jetzt ist diese Phase da. Noak Saison aus, ist klar, wird in dieser Saison nicht mehr eingreifen können. McNiven braucht eine Pause. Du hast McLeod, du hast Mühlberger. Ich denke, einer von denen, vielleicht kriegt jeder ein Spiel am Wochenende und dann für die Playdowns. Sollte man, wenn Zach Zekos zur Verfügung steht, um auf keinen Conti-Feldspieler verzichten zu müssen, wirklich alles daran setzen, dass Simon Wolf zur Verfügung steht. Und dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass es funktioniert.
Also gehe ich komplett mit bei der Einschätzung. Ich bin aber auch nicht verwundert, dass das Echo über die Transfers jetzt nicht so gut war, weil ich glaube, viele Fans hatten darauf gehofft, dass so...
Travis Turnbull.
Ja, dieser Name, der ist natürlich jetzt so allgegenwärtig, aber wirklich so ein erste Reihe Center kommt, der in die Playdowns irgendwie 10 Tore schießt. Und ja, kriegst du keinen mehr jetzt, glaube ich. Mit
also der Deutsche, also oder anders formuliert, genau. Ein Erstreihen-Center mit deutschem Pass.
Muss, ja.
Der auf jeden Fall irgendwie DEL2 schon gespielt hat, im Idealfall DEL-Luft hat, der gleichzeitig finanzierbar ist und der sagt, geil, ich gehe zu einem Teams, das gerade in die Playdowns startet.
Ja, aber
Travis Turnbull.
Travis Turnbull hat genau das gemacht.
Ja, okay, dann ist es aber the one in a million. Also wie viele Travis Turnbulls hast du?
Wenn man dem Flurfunk, den Gerüchten, wie auch immer, glauben darf, wurde Travis Turnbull so ziemlich jedem aus der DL2 angeboten. Und dann geht es halt darum, wer schnappt zu, wer kann das finanziell stemmen.
Ich wollte gerade sagen, welche Summen dahinter stehen, wissen wir nicht.
Aber jetzt geht es eben vielleicht gegen Travis Turnbull, der jetzt eben für Kaufbeuren auf dem Eis steht und dort schon bewiesen hat, dass er der Unterschiedsspieler sein kann. Aber das war, glaube ich, aus Weidner Sicht, so weit muss man diesen Verein inzwischen kennen. Das war utopisch, dass man sowas bekommt. Man bekommt eher noch, wie gesagt, 3 Junge, bevor man einen Travis Turnbull bekommt.
Und das wundert mich aber, ehrlich. Weil du musst ihm ja kein Haus in Weiden bauen, du musst ihn für 2 Monate bezahlen. Das sollte doch eigentlich stemmbar sein. Gefühlt. Wenn du jetzt 3 Junge, die sind natürlich kostengünstiger als ein Travis Turnbull. Aber es wundert mich.
Ja.
Aber das ist genau der Punkt. Wenn du sagst, du kriegst da 3 junge, talentierte, potenziell, also Spieler mit viel Potenzial. Wahrscheinlich nicht für den Preis eines Travis Turnbull, aber so weit wird es wahrscheinlich nicht weg sein. Du hast halt eine ganz andere Kadertiefe mit denen. Also weil, dann lass einen Travis Turnbull mal sich im ersten Playdown-Spiel irgendwie eine Verletzung holen. Nicht, dass ich ihm irgendwas Schlimmes wünsche, um Gottes Willen, bitte nicht. Aber ja, dann hast du dein Feuer, dann hast du dein Schrot verschossen und hast halt keinen Schuss mehr über.
Ist Grundsatzfrage.
Ich glaube ja, dass es gut war, dass sie das jetzt so gelöst haben mit den 3 Jungs, dass man eine Tiefe hat im Kader, dass man konstant mit 4 Reihen spielen kann. Und wie gesagt, der Torhüter braucht eine Pause. Ja. Da bin ich gespannt, welche Lösung sie da gegen Ravensburg und in Rosenheim zimmern werden. Ich glaube nicht, dass es so wird wie beim letzten Duell in Rosenheim, dass man dann Ralf Herbst aufbieten muss.
Hat funktioniert. Hat funktioniert.
Ich wollte gerade sagen, wenn es jemand brauchst, der vom Tor aufräumt.
War damals eine besondere Lage, aber Diesmal geht es darum, sich für die Playdowns in Form zu bringen, die neuen Spieler noch ein wenig zu integrieren, dem Torhüter eine Pause zu geben und dann geht es um die Frage, wer steht im Tor und dann, wie viele Kontis kann ich verplanen. Und klingt blöd, ich weiß nicht, ob man Tyler Ward jetzt schon am Wochenende wieder ein paar Minuten Eiszeit gibt oder ob man komplett schont, um dann in den Playdowns da zu sein. Das sind alles Fragen, die muss uns Alan Le Tang beantworten. Wird er beantworten, wenn er die Aufstellung präsentiert am Freitag, dann wissen wir, woran wir sind. Aber der Blick auf die Playdowns ist spannend, weil es geht ja jetzt am letzten Hauptrundenspieltag, Spieltag 51 und 52, am letzten Hauptrundenwochenende, so muss ich genau sagen, geht es eben jetzt darum, welche Ausgangslage haben wir. Die Ausgangslage ist relativ simpel, die vier Teilnehmer stehen fest, wenn nicht noch ein Wunder passiert.
Freiburg könnte rein rechnerisch die Eispiraten noch einholen.
Ich wollte gerade sagen, wie viel Tore? 30 oder so? Oder 28?
Also 6 Punkte, sie müssten quasi beide Spiele gewinnen.
Hochgewinnen
und Eispiraten müssten beide Spiele verlieren.
Hochverlieren.
Und wow. Ja, hast ja schon recht. Ja. Warte mal, und die Tordifferenz zwischen den beiden Teams ist -46 zu -18. Also wie soll ich sagen, jede Spielzweistelle gewinnen. Also nein, also die vier Player und Teilnehmer stehen fest.
Genau, das habe ich ja so geschrieben. Dann kam ja wieder der neunmal kluge Dr. Schlumpf ums Eck, der sagt, hey, stimmt, jetzt Freiburg kann es noch schaffen. Ja, ist recht. Also wir bleiben hier dabei.
Du, 2 Siege mit 20-0, ja. Dann ist alles easy.
Also Freiburg, Bad Nauheim, Weiden, Kaufbeuren, das ist aktuell die Folge, 11, 12, 13, 14. Der Modus ist relativ simpel, 11 gegen 14, 12 gegen 13. 11 und 12 mit Heimrecht. Es geht jeweils Best of 7. Jetzt geht es noch um die Endplatzierungen.
14 ist weg.
Aus Weidner Sicht geht es auch nur darum, diese über 10 Punkte auf Kaufbeuren zu wahren, zu behalten, vielleicht sogar noch ein bisschen auszubauen. Wobei es ja dann, nee, es geht ja gar nicht mehr. Mhm. Auf 21. Würde ich noch, sind wir in einem ähnlichen Niveau, wie das Freiburg schafft, noch den Klassenerhalt zu schaffen. Aber diesen Vorsprung, den man aktuell hat, zumindest zu wahren, es gibt eben diese besondere Regel, dass bei 11 Punkten Vorsprung ein Spiel als gewonnen gilt oder man einen Sieg weniger braucht, um die Serie für sich zu entscheiden. Und bei 21 Punkten sind sogar 2 Spiele Vorsprung oder nur 2 Siege für Seriengewinn nötig sind. Aktuell würden die Paarungen lauten Freiburg gegen Kaufbeuren und Bad Nauheim gegen Weiden. Ich glaube, dabei bleibt's.
Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
Also, es geht zwischen Bad Nauheim und Weiden, die aktuell punktgleich sind mit jeweils 55 Punkten. Bad Nauheim um 8 Tore, besseres Torverhältnis. Wer wird 11., wer wird 12., wer hat das Heimrecht? Sprich, wer es noch nicht ausgerechnet hat in der Best-of-Seven-Serie, hast du, wenn es wirklich über die volle Distanz geht, dann 4 Heimspiele. Wenn du nicht das Heimrecht hast, bedeutet das ganz grob runtergebrochen, du musst alle Heimspiele gewinnen und musst mindestens einmal auswärts auch gewinnen. Aber so eine Serie ist nicht planbar. Das haben wir, glaube ich, gelernt in den letzten Jahren. So eine Serie ist nicht vorhersehbar. Da passieren Dinge, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Auch Spiele an sich mit dieser, dass es kein Penaltyschießen mehr gibt, sondern dass die Spiele in der Verlängerung so lange gehen, bis eben das entscheidende Tor fällt.
Wichtig, 5 gegen 5. Gut richtig. Für die Blue Devils.
Sehr gut für die Blue Devils. 5 gegen 5 geht's weiter. Es gibt kein Penaltyschießen. Das ist der größte Vorteil, den die Blue Devils haben können in der Playdown-Serie. Und da kann das Spiel dann auch schon mal bis Mitternacht und weit darüber hinaus dauern. Haben wir alles schon erlebt hier. Ich habe immer so dieses Rosenheim-Finale, das hat bei mir ein Trauma hinterlassen, als die Blue Devils es nicht geschafft haben, in die DL2 aufzusteigen. Da war, glaube ich, auch das erste Finale. Weiden hatte eigentlich das Heimrecht. Das erste Finale hier zu Hause in Weiden ging in die zweite Verlängerung. Also nochmal 20 Minuten zwischen, kein Tor und du weißt, jedes Tor kann entscheidend sein. Also das waren Nervennummern. Da muss man drauf vorbereitet sein und ich bin echt gespannt, wer da die dicksten und die stabilsten Nerven hat. Und man braucht nicht reden, wenn es gegen Bad Nauheim geht. Das sind die 2 Teams, die absolut verdient in den Playdowns stehen. Wenn man nämlich die Statistik der letzten 10 Spiele nur mal rannimmt, dann haben wir hier das Schlusslicht, die Blue Devils und den vorletzten Bad Nauheim. Und der drittletzte ist Kaufbeuren in dieser Statistik. Formstärkstes Team sind aktuell der EHC Freiburg. Und da werden wir sehen. Aber auf diese Duelle gehen wir, glaube ich, nächste Woche ein wenig näher ein, wenn wir dann genau wissen, wie schaut es aus, wer trifft auf wen, wann geht's los. Also los geht's am 13., das können wir jetzt schon sagen, mit den Pre-Playoffs. Die Pre-Playoffs gehen nächste Woche Mittwoch, Freitag, Sonntag und die Playdowns beginnen am Freitag. Dann fast im Zweitagesrhythmus geht's dann dahin und die Blue Devils müssen diesen Umweg einlegen. Aber, und hier habt ihr es gehört, die Blue Devils machen es in der ersten Runde. Schaffen den Klassenerhalt in der ersten Runde. Gegen Bad Nauheim.
Das ist eigentlich immer alles falsch, was wir hier sagen. Ne? So was Tipps angeht und so. Muss man schon mal, gehört schon auch zur Wahrheit. Also war selten, selten richtig.
Das ist einfach untippbar.
Ey, es sind Playdowns, was wir da schon erlebt haben, alle, das wenn du im Eishockey dran bist. Du kannst starten als das Team mit Heimrecht, das in der Hauptrunde besser war und du gewinnst die ersten zwei Spiele und die Serie verlierst du trotzdem am Ende.
Das geht einfach so schnell. Du gehst mit Bad Nauheim, geht mit Heimrecht in die Serie, Weiden gewinnt das erste Spiel in Bad Nauheim, zack, bumm, hat das Momentum gewechselt. Also vielleicht interpretieren wir da ein wenig zu viel in dieser
Serie. Ja, und ich meine, das eigentliche Ausschlaggebende, und da sind wir uns wahrscheinlich einig, wird sein, kriegen sie es auf die Kette, mental sich wieder anders aufzustellen, weil dass das durchaus Jungs sind, die Eishockey spielen können, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Frage wird jetzt sein, schafft es Alan Letang, die Mannschaft so einzustellen, dass sie zu den Playoffs mental einfach wieder auf dem Level ist, einfach die Chancen, die man hat, auch macht, hinten ein bisschen mehr Sicherheit ausstrahlt, weil die können es. Wir haben es im Vorgespräch kurz gesagt, Fabian, du hast Anfang der Saison mal gesagt, das ist ein Team, das eigentlich für die normalen Playoffs gut genug
direkte.
Ist. Direkte Playoff-Teilnahme. Jetzt sind wir in den Playdowns. Was lacht der Max da?
Ja, ich weiß nicht.
Ja, die Saison, also ganz ehrlich, wer diesen Saisonverlauf hat kommen sehen, also hallo.
Aber ich bin überzeugt und da bleibe ich dabei, das Wichtigste wird jetzt das Mentale sein. Ja. Ich meine, du brauchst den Jungs technisch nichts mehr beibringen, Kondition brauchst du jetzt nicht mehr bolzen. Eishockey spielen können sie. Wie oft haben wir in den letzten Wochen gesagt, ja, die Blue Devils waren das bessere Team, aber sie haben es leider verpasst, sich für ihre Leistung zu belohnen.
Das ist bitter. Also da wünscht man sich wirklich mal ein schlechteres Team zu sein und irgendwie einen dreckigen Sieg zu landen.
So einen dreckigen Scheißsieg.
Und ich glaube, das kommende Wochenende ist dann nochmal wichtig, um den Kopf frei zu kriegen, relativ unbeschwert und von jeglichem Druck befreit aufspielen zu können, weil, wie gesagt, vielleicht interpretiert man das Heimrecht dann auch zu viel rein. In den Playdowns passiert so viel, in den Playoffs passiert so viel, was man jetzt noch gar nicht am Schirm hat. Von daher, es wird eine neue Saison, die jetzt dann beginnt, übernächste Woche. Jetzt schauen wir erstmal auf das letzte Hauptrunden. Das letzte Hauptrundenwochenende. Freitag zu Hause gegen Ravensburg. Sonntag in Rosenheim. Und nächste Woche plaudern wir hier weiter. Tim Hess von den Eishockey News steht schon in den Startlöchern, wenn es dann gegen Bad Nauheim geben sollte, der in Bad Nauheim wohnt. Schauen wir mal. Da können wir dann auf den Gegner schauen und was dem Blue Devils da bevorsteht. Bis dahin. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao.